Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bewegung ist eine Grundbedingung für ein gesundes Leben. Besonders für Kinder und Jugendliche ist deswegen der Sportunterricht wichtig, damit sie gesund und auch ausgeglichen sind. Wir gehen heute der Frage nach, wie ein zeitgemäßer Sportunterricht aussieht. Und wir wollen klären, was Unternehmen von Spitzensportlerinnen und Sportlern lernen können. Denn zum Leistungssport gehört auch, dass die Belastung genau gesteuert wird, also auch Entspannungsphasen eingehalten werden. Das könnte ein Modell sein, damit auch Mitarbeitende langfristig fit sind. Ich bin Martin Schütz, schön, dass Sie zuhören. Dass Sportunterricht wichtig ist, das ist völlig unstrittig. Aber was macht einen guten Sportunterricht aus? Ist das immer noch die gute alte Leibesertüchtigung mit Keulen, Schwingen, Turnen und Dauerlauf? Oder muss der Sportunterricht nicht viel offener sein für neue Sportarten, bei denen die Schüler mit Spaß an ihren motorischen Fähigkeiten und an ihrer Fitness arbeiten? Das sind Fragen, die hat der Schulsporttag an der Bochumer Ruhr-Universität diskutiert. Kai Rüßberg hat dabei ganz neue Impulse für den Unterricht entdeckt.
Sportlehrerin Elke Schröder-Münch baggert und pritscht auf dem Asphaltplatz. Spikeball heißt das Spiel, das die 62-Jährige ausprobiert. Ein Trendsport, der stark an Volleyball erinnert, aber mit einem viel kleineren Ball in kleinen Gruppen von 4 bis 6 Personen gespielt wird. Hier kommt es nicht auf die körperliche Größe an, sondern auf Geschick und Spaß.
Ein sehr attraktives Spiel, was auch eigentlich durchaus viel Können erfordert. Man muss sehr flexibel sein, beweglich sein, verschiedene Techniken beherrschen, mit der Hand, mit dem Fuß und so weiter. Also sehr attraktiv. Und es macht, man kann dabei auch herrlich über sich selbst lachen. Das ist ja auch immer eine wichtige Komponente beim Sport.
Für Volleyball braucht man ein großes Feld mit einem Netz in der Mitte. Bei Spikeball steht ein runder, mit einem Netz bespannter Rahmen auf dem Boden, ähnlich einem Kindertrampolin. Der Ball muss nach 3 Kontakten in einem Team auf das Netz springen und das andere Team ist an der Reihe. Der Rahmen ist leicht und schnell aufgebaut, sodass auf jedem Untergrund gespielt werden kann.
Eigentlich ist Sport doch am schönsten, wenn man es draußen macht. Viel schöner als in der Halle. Gerade junge Leute, die Freizeitgewohnheiten haben sich ja geändert. Gegenüber meiner Generation, dass man also auch viel mehr am Computer und so weiter verbringt. Ich persönlich kann feststellen, dass viele gar nicht mehr so daran gewöhnt sind, wenn sie draußen quasi den Elementen ausgesetzt sind.
Vor allem können alle mitmachen. Ob dünner oder dicker, sportlicher oder muffelig. Das ist der Lehrerin aus Recklinghausen wichtig. Sie probiert regelmäßig neue Trends im Sportunterricht aus.
Ich bin ja Sportlehrerin an einem Berufskolleg eben. Und ich freue mich, obwohl ich schon relativ weit in meinem Berufsleben fortgeschritten bin, aber ich freue mich immer wieder über neue Eindrücke und vor allen Dingen, dass man selbst Dinge mal ausprobiert.
Sport gilt in der Schule als wichtig, nicht nur für körperliche Fitness und zum Ausgleich vom langen Sitzen und Lernen. Sportunterricht kann laut Sportdidaktikprofessor Norbert Gissel von der Bochumer Ruhr-Universität noch viel mehr.
Wir müssen vor allen Dingen die abholen, die eben keinen Zugang zum Sport gefunden haben oder auch zu ihrer eigenen Körperlichkeit. Deswegen muss man eben wirklich die Vielfalt der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur diesen zum Teil eben auch benachteiligten Kindern und Jugendlichen zeigen, damit sie diesen Weg finden, damit sie merken, Sport ist ja tatsächlich etwas, was lebensbereichernd sein kann, was auch mir gut tun könnte.
Gissel sieht aber in der Ausbildung des Lehrpersonals im Sport einen Strukturfehler. Weil im Studium immer ein Leistungstest vorgeschaltet ist, wählen nur diejenigen Sport als Unterrichtsfach, die meist selbst in der Jugend besonders sportlich waren und auch in der Schule Spaß am Sportunterricht hatten.
Ein Problem ist aus meiner Sicht vor allem die Biografie der Sportlehrkräfte. Wer Sport studiert, gerade wer einen solchen Eignungstest machen muss, wie hier bei uns, die kommen aus dem Sport und die haben eben auch eine bestimmte Mentalität, eine bestimmte Denkstruktur und die tragen sie fort.
Die Vielfalt der an den Schulen unterrichteten Spiel- und Sportarten wird aber auch durch die Räumlichkeiten eingegrenzt oder dadurch, dass manche Sportgeräte nicht vorhanden sind oder zu schwierig im Aufbau erscheinen. Im Sportunterricht von Markus Sickert an seinem Düsseldorfer Gymnasium gehört Tischtennis regelmäßig auf den Lehrplan.
Wir machen Tischtennis in der Schule in der Klasse 5 und 6, nehmen am Milchcup NRW teil und ist immer ein Highlight des Schuljahres für die Kinder.
Doch vor jeder Unterrichtsstunde müssen erst schwere Tische in die Sporthalle gebracht werden, Absperrungen aufgestellt, Schläger verteilt und gleichzeitig eine 30-köpfige Gruppe oft wilder Teenager gebändigt werden.
Fordert viel Organisation und Struktur, aber wenn es einmal die Klasse verstanden hat, wie es funktioniert, ist es nicht mehr Aufwand als jeder andere Sport.
Fortbildungsangebote helfen den Lehrkräften, neue Sportarten zu entdecken, Abwechslung in den Unterricht zu bringen und damit auch mehr Jugendliche zum Mitmachen zu animieren.
Ja, und damit sie dann beim Milchcup erfolgreich abschließen, beim nach eigener Aussage größten Tischtenniswettbewerb Europas für Kinder und Jugendliche. Der bringt den Schülerinnen und Schülern auch nochmal den Wettbewerbsgedanken näher, auch der ist wichtig und Teil des Sports. Da geht's ja eben nicht nur um Spaß und gute Laune, sondern auch um Siege und Medaillen. Was Unternehmen von Leistungssportlern lernen können, das ist gleich Thema bei Campus und Karriere. Leistungssportlerinnen und Sportler, die brauchen Talent, aber auch Disziplin und eine gewisse Härte gegen sich selbst. Sonst wird das nichts mit dem Erfolg. Aber wer im Spitzensport aktiv ist, muss auch immer wieder Erholungs- und Regenerationsphasen einplanen, damit die Leistungsfähigkeit gesteigert und langfristig erhalten bleiben kann. Und genau diese Balance zwischen enormer Belastung und Regeneration, die lässt sich in Teilen auch auf den normalen Arbeitsalltag übertragen. Was sich vom Spitzensport konkret lernen lässt, um eine nachhaltige und leistungsfähige Arbeitskultur zu entwickeln, dazu jetzt mehr von Dörte Hinrichs.
Sie ist zweifache Olympionikin. Sie ging als Judoka für Deutschland und Panama an den Start und sie arbeitet heute als Performance Coach und Athletiktrainerin für den Judoverband. Mirjam Roper-Yearwood.
Ich als Athletin oder jetzt auch meine Athleten oder Athletin müssen einfach härter trainieren, mehr trainieren und einfach mehr machen, dann werden sie schon erfolgreich. So der Mythos.
Mit diesem Mythos räumt die Judomeisterin gründlich auf und will, wie kürzlich bei der Messe Zukunft Personal in Köln, auch Führungskräfte für die Grenzen der Belastbarkeit sensibilisieren. Denn
es ist eigentlich genau das Gleiche, ob man jetzt in der Wirtschaft ist oder im Sport. Es geht um Leistung. Und die Frage ist, wie kann ich meine Leistung erbringen und wie kann ich meine Leistung steigern? Im Sport ging es immer darum, Medaillen zu gewinnen, dafür musst du die Beste sein. Das kann ich natürlich erreichen, indem ich hart trainiere, mehr trainiere als meine Konkurrenz. Aber wenn ich das wirklich nur verfolge, ohne dran zu denken, dass ich auch Pause und Erholung brauche, dann bin ich über kurz oder lang auf jeden Fall nicht mehr erfolgreich, weil meine Leistung langfristig abnehmen wird.
Was bei Spitzensportlern mit erhöhter Verletzungsgefahr einhergeht und beim Personal in Unternehmen mit mehr Krankheitstagen und der Gefahr eines Burnouts. Ein gesunder, zukunftsorientierter Führungsstil sieht anders aus.
Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal bei uns selbst anfangen, auch als Führungskraft. Und lernen, wie reagiert mein Körper, wann bin ich optimal leistungsfähig.
Betont Sandra Trautmann, Gründerin und Geschäftsführerin des Karrierenetzwerks Move to Lead.
Und wenn ich da so ein Stück weit das Bewusstsein dafür habe und auch ja, Taktiken erlernt habe, Strategien, Maßnahmen, die ich dann umsetzen kann, dann kann ich das Ganze auch vorleben in meinem Team und dann auch ein Stück weit natürlich da transportieren, als Role Model vorangehen. Aber es fängt immer erstmal bei sich selbst an und sich selbst kennenlernen und schauen, wie ich da einfach eine gesunde Selbstführung kommen kann.
Gemeinsam mit Mirjam Roper-Yearwood bietet die Leadership-Trainerin Workshops dazu an. Führungskräfte, die auf ihre eigene Gesundheit und die ihres Teams achten, schaffen eine nachhaltige und leistungsfähige Arbeitskultur, so ihre These. Das fängt an mit einem Bewusstsein für die Größe des eigenen Energietanks und wie er aufgefüllt werden kann. Etwa mit ausreichend Pausen und Schlaf, mit Bewegung, Hobbys, Zeit für sich selbst, für Familie und Freunde. Auch die Regeneration muss gut geplant werden, dann lässt sie sich optimieren. Und auch beim Umgang mit Rückschlägen kann man vom Sport lernen. Mirjam Roper-Yearwood.
Ich bin Judoka und da fällt man mehr, als man wirft. Das heißt, du musst immer wieder lernen, aufzustehen und auch wieder neue Ziele zu setzen. gegebenenfalls auch zu sagen, okay, ich muss mich auch an den kleinen Zielen erfreuen und Etappenziele feiern. Denn sonst fehlt einem einfach irgendwann so diese Resilienz, um noch weiter sich wieder so einem Wettbewerb zu stellen.
Es gehe eben nicht nur um physische Stärke, auch um die Balance von Körper, Geist, sozialem Umfeld, sinnvollen Zielen und Freude am Sport, so die Judoka. Führungskräfte könnten sich zum Beispiel fragen, welche Ziele möchte ich mit meinem Team erreichen, ohne es zu überfordern? Auch regelmäßiges und motivierendes Feedback ist wichtig. Und die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter unterschiedlich belastbar sind und alle ausreichend Pausen benötigen, um zu regenerieren. Viele Erfahrungen und Inspirationen aus dem Spitzensport lassen sich durchaus nutzen, um ein leistungsfähiges und nachhaltiges Team aufzubauen. Das ist vielleicht nicht ganz neu, es wird aber noch zu oft ignoriert. Ein stärkerer Fokus auf Gesundheit und Gemeinschaft kann hilfreich sein als Burnout-Prävention. Das vermittelt Sandra Trautmann von Move to Lead auch in Community-Treffen mit Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, die genau daran arbeiten wollen und die sich sagen,
wir bleiben nicht stehen, sondern ja, wir nutzen einfach die Kraft der Bewegung, in dem Falle der mentalen Bewegung, um ja, uns da weiterentwickeln zu können. Und wir nutzen aber auch gleichzeitig die Bewegung in der körperlichen Form, denn die hilft uns sehr, sehr viel, indem wir beispielsweise mal raus in die Natur gehen, da können wir abschalten, wir haben vielleicht unsere digitalen Devices alle weggelegt. Unsere Gehirnkapazität ist wieder offen, um wirklich neue Impulse, neue Reize aufzunehmen, kreativer zu werden und auch ja, uns zu entspannen, zu erholen.
Entspannen und erholen, das sind gute Stichworte, denn wer in einer Schule unterrichtet, der ist vielen Stressfaktoren ausgesetzt, dem Lärm zum Beispiel. Was angehende Lehrkräfte tun können, damit sie lange fit bleiben, also auch zwischendrin mal Erholungsphasen haben, darüber berichten wir nach der Musik. Lehrkräfte sind vielen Stressfaktoren ausgesetzt und mit ihnen konfrontiert. Die Klassen werden größer, damit steigt auch der Lärm und damit der Arbeitsaufwand. Das hinterlässt Spuren. Mittlerweile arbeiten mehr als 42% der Lehrkräfte in Deutschland in Teilzeit, auch aus gesundheitlichen Gründen, und der Anteil steigt. Dabei sind eh schon zu wenige Lehrkräfte vorhanden. Die Kultusministerkonferenz hat eine Empfehlung zum Umgang mit dem Lehrkräftemangel herausgegeben. Und da steht auch drin, es muss mehr für die Gesundheitsförderung getan werden, zum Beispiel mit Achtsamkeitstrainings. Genau das testet das Bremer Landesinstitut für Schule. Hier können Referendarinnen und Referendare einen Yoga- und Achtsamkeitskurs besuchen. Lisa Marie Röhling war dabei.
Ihr schließt jetzt einen Vertrag mit der Treppe und die Zeit, die ihr zum Hochsteigen auf der Treppe benötigt, ist eure Zeit. Und zwar eine Zeit, in der ihr im Hier und Jetzt ankommen könnt.
Mona Bektischi sitzt auf einer Yogamatte und blickt auf die 11 Referendarinnen und Referendare, die im Kreis um sie herum sitzen. Die angehenden Lehrkräfte haben es sich auf den Yogamatten bequem gemacht. Einige haben sich an ein Sitzkissen zurückgelehnt, andere sitzen im Schneidersitz.
Und währenddessen atmet ihr bewusst durch die Nase ein und aus.
Achtsam und aufgehoben in Referendariat und Schule. So nennt sich der Kurs, den Mona Bektischi leitet. Sie bildet am Bremer Landesinstitut für Schule Referendarinnen und Referendare aus. Außerdem ist sie ausgebildete Yogalehrerin und hilft den Nachwuchskräften, den Stress in ihrer Ausbildung und auch im Schulalltag zu bewältigen.
Sie haben mit einem Mal unglaublich viel Verantwortung, wenn Sie eigene Lerngruppen haben, die zum Teil vielleicht auch schwierig sind. Dann haben Sie ein großes Gefühl von Abhängigkeit zu Ausbildern, sei es am Landesinstitut oder Studienseminaren und auch Menschen in der Schule, die Sie begleiten. Und Sie haben einen unglaublichen Zeitdruck. Deswegen ist es wichtig, sie in ihrer Resilienz zu stärken.
Einmal im Monat findet der Kurs in der Turnhalle des Landesinstituts für Schule statt. Heute ist die erste Sitzung nach den Sommerferien. Im Kurs lernen die Teilnehmenden Yoga und Entspannungsübungen, aber auch Schreibtechniken, um sich beispielsweise mit Selbstzweifeln auseinanderzusetzen. Das Ziel? Referendarinnen und Referendare sollen lernen, mit Druck umzugehen. Und das ist auch nötig, sagt Bektischis Vorgesetzte, Hauptseminarleiterin Ruth Beckmann.
Wichtig ist ja, dass wenn man als Studierender oder als Studierende von der Universität kommt, ja diesen Rollenwechsel erstmal wahrzunehmen. Und dann kommt man in ein System, was wirklich sehr kurztaktig aufgestellt ist und wo man einfach sehen muss, dass man hinterherkommt. Und das merkt man schon sehr deutlich.
Dass Lehrkräfte immer gestresster sind, ist nicht neu. Neben dem Unterrichten gibt es immer mehr Zusatzaufgaben. Der Personalmangel erhöht den Druck auf den Einzelnen. Und das merkt auch der Nachwuchs. Im Frühjahr hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in einer Umfrage festgestellt, dass 82% der befragten Berliner Referendarinnen und Referendare gesundheitliche Probleme wegen ihres Jobs haben. 2/3 erklärten, sie hätten keine Zeit für soziale Kontakte oder Hobbys. Und 90% sagten, sie hätten heftige Stressphasen im Referendariat erlebt. Für Bremen gibt es eine solche Studie bisher nicht. Aber auch hier spürt der Nachwuchs den Druck, sagt Ruth Beckmann.
Ich glaube, dass bestimmt mindestens jeder Zweite während des Referendariats irgendwann an einen Punkt kommt, wo er oder sie denkt, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Das ist normal.
Das Landesinstitut für Schule hat deshalb verschiedene Beratungsangebote, um den Referendaren durch ihre Krisen zu helfen. Und jetzt eben auch einen Achtsamkeitskurs. Einmalig in ganz Deutschland, sagt die Kursleiterin Mona Bektischi. Der Hauptstressfaktor für die angehenden Lehrkräfte sei die ständige Beobachtung. Unterrichten vor neuen Schülergruppen, aber auch Unterrichtsbesuche vor ihren Ausbildern. All das in Kombination mit Prüfungsdruck, Stundenvorbereitungen und Studienseminaren. Ein schwieriger Spagat, der wenig Raum für Pausen lässt. Aber sie ist überzeugt.
Lehrergesundheit ist wichtig und Lehrergesundheit bedeutet auch Schülergesundheit, weil wir das gemeinsam machen. Schließlich ist so ein Schultag auch immer ein langer Lebenstag, das vergisst man häufig.
Christine Wollbrink ist am Ende ihres ersten Jahres im Referendariat, unterrichtet aktuell eine 8. und eine 11. Klasse. Sie schaut schon jetzt mit Angst auf ihre Abschlussprüfungen in einem Jahr.
Das ist ganz, ganz viel in eigentlich doch sehr kurzer Zeit. Und dazu sind es ganz, ganz viele verschiedene Sachen von vielen verschiedenen Seiten und Ansprüche, die auf einen zukommen und denen man gerecht werden muss. Und gleichzeitig ist es eine Arbeit, die eigentlich nie fertig ist, weil man immer noch mehr machen könnte oder es immer noch besser machen könnte.
Durch den Mund aus.
Nach 2 Stunden beendet Mona Bektischi die heutige Einheit. Zum Schluss gibt es noch eine Atemübung. Fast alle legen sich auf den Rücken, schließen die Augen. Der Kurs geht noch bis zum Ende des Schuljahres. Bis dahin sollen die Teilnehmenden gelernt haben, möglichst gut mit ihrem Stress umzugehen.
Wer Arzt oder Ärztin werden will, muss einen der begehrten Plätze an einer Uniklinik ergattern. Da sind Plätze aber rar und deswegen wird nach Alternativen gesucht. In Mainz zum Beispiel, an der drittgrößten medizinischen Fakultät in Deutschland, fangen jedes Jahr mehr als 200 Studierende an. Damit die auch in der Praxis gut ausgebildet werden, können angehende ÄrztInnen auch alternativ 2 Semester an Krankenhäusern im gut 150 Kilometer entfernten Trier absolvieren. Ein Angebot, das sich für beide Seiten auszahlt. Christian Altmaier über ein Pilotprojekt aus Rheinland-Pfalz.
Seit sie ein Kind war, hat Susanna Patino-Tobon einen Traum. Sie will Ärztin werden. Um Medizin zu studieren, war sie sogar bereit, ihre Heimat zu verlassen, die Millionenstadt Medellin in Kolumbien. Dass ihr Traum, sie einmal 16 Flugstunden weit weg von der Metropole ausgerechnet ins beschauliche Trier bringen würde, das hätte die Medizinstudentin aber nie gedacht.
Es war nie geplant, dass ich hier bin. Trier ist am Arsch der Welt.
Alles begann für Susanna vor 5 Jahren mit einem Stipendium. Es ermöglichte ihr, einen der begehrten Studienplätze für Medizin an der Uni in Mainz zu bekommen. Doch so richtig gefallen hat ihr das Studium dort nicht. Ihr Jahrgang war ihr mit mehr als 200 Kommilitonen einfach zu groß.
Ich habe mich nicht wohl und nicht sicher bei meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Mainz gefühlt. Diese große Gruppen hätte mich in manchen Fällen nicht getraut, ein blödes Fragen zu stellen.
Doch dann hat die 23-Jährige vom Medizincampus in Trier erfahren. Vor 4 Jahren hat die Uni Mainz diese Außenstelle eröffnet. Seitdem haben jedes Jahr 30 Mainzer Studenten die Chance, 2 Semester in Trier zu absolvieren. Eines der Ziele war es, die Uniklinik in Mainz zu entlasten, sagt Prodekan Heinz Schmidtberger.
Im Vergleich zur Größe des Klinikums haben wir sehr viele Medizinstudierende, die wir ausbilden. Aber wir brauchen auch zunehmend Krankenhäuser im Bundesland, die uns einen Teil der Lehrlast abnehmen. Und insofern war Trier ein Pilotprojekt, das sehr gut gelaufen ist und sehr gut läuft.
Auch für Susanna läuft es jetzt besser. Statt im überfüllten Hörsaal lernt sie jetzt mit einer kleinen Gruppe in einem alten Pfarrhaus in der Innenstadt. Und auch die Ärzte an den beiden Trierer Krankenhäusern, die die Studierenden ausbilden, seien sehr engagiert.
Man merkt auf jeden Fall, dass die Dozierende wirklich Lust haben zu unterrichten und dass es wirklich Spaß macht und dass es wirklich aus dem Herzen kommt.
Professor Tim Pifo, der ärztliche Leiter des Trierer Brüderkrankenhauses, hört das gerne. Ihm macht es Spaß, den Studierenden etwas beizubringen. Aber seine Klinik hat auch etwas davon, denn früher haben junge Ärzte Trier nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt.
Als ich hier angefangen habe, hatte ich nur sehr wenig Bewerbungen auf meinem Schreibtisch liegen. Und es gab eine Zeit, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie ich meine Abteilung weiterentwickeln kann.
Seit es den Campus gibt, hat sich das geändert. Die Studierenden helfen nicht nur dabei, Patienten zu untersuchen und ihnen Blut abzunehmen. Von den bislang 45 Absolventen des Medizincampus hat mehr als die Hälfte als Assistenzarzt in einer der beiden Trierer Krankenhäuser angefangen.
Der Knoten ist geplatzt mit dem Medizincampus. Also tatsächlich habe ich in meiner Abteilung überhaupt keine Nachwuchssorgen mehr. Ich habe jetzt andere Sorgen. Ich habe zu viele Bewerbungen.
Macht aber nichts. Die Krankenhäuser in der Nähe, in der Eifel und im Hunsrück etwa, freuen sich schließlich über Bewerber. Über kurz oder lang glaubt Professor Heinz Schmidtberger aus Mainz daher, dass der Medizincampus der ganzen Region zugutekommt.
Wir brauchen diesen Klebeeffekt. Viele Studierende sehen eben die Vorzüge von Trier und wollen dann da bleiben. Das ist natürlich sehr wertvoll für die Krankenhäuser und langfristig, wenn man mal über 10 Jahre hinausdenkt, sicher auch für die Region, weil sich viele der Kolleginnen und Kollegen niederlassen werden. Ich meine, das ist ein Alter, in dem man auch Familie gründet.
Die Mainzer Uni will deshalb das Angebot in Trier auf 4 Semester ausweiten und nächstes Jahr einen zweiten Medizincampus in Koblenz aufmachen. Susanna kann es nur empfehlen, den Schritt zu wagen. Die 23-Jährige spielt sogar mit dem Gedanken, gar nicht mehr nach Kolumbien zurückzukehren.
Natürlich, Kolumbien ist mein Land, Kolumbien ist meine Familie, Kolumbien ist ja, wer ich bin im Endeffekt. Aber mittlerweile fühle ich mich einfach nur so aufgehoben her. Und ich liebe diese Stadt und ich kann mir gut vorstellen, einfach hier zu bleiben.
Ihr Plan? Sie will erst das praktische Jahr in Trier absolvieren und danach als Assistenzärztin dort arbeiten.
Studierende müssen für die Miete tief in die Tasche greifen. Im Schnitt kosten WG-Zimmer an einem deutschen Hochschulstandort knapp 490 Euro im Monat. Am teuersten ist das Wohnen traditionell in München. Hier liegt der mittlere Preis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft bei 790 Euro. Das sind 40 Euro mehr als vor einem Jahr. Deutlich preiswerter können Studierende vor allem in Städten in Mittel- und Ostdeutschland wohnen. In Chemnitz beispielsweise werden für ein WG-Zimmer knapp 300 Euro fällig. Das geht aus einer Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts in Kooperation mit der Vermittlungsplattform WG gesucht hervor. Für heute ist Campus und Karriere durch. Gleich geht's mit Corso Kunst und Pop weiter. Unter anderem befassen sich die Kollegen mit dem ästhetischen Einfluss der Tupperware. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut.